SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Tanja Kuhler, guten Abend. Sollen eingefrorene russische Gelder für die Ukraine-Hilfen genutzt werden? Das ist eine der zentralen Fragen beim zweitägigen EU-Gipfel heute und morgen in Brüssel. Kanzler Merz hatte in den vergangenen Tagen mit seinem ganzen politischen Gewicht um Zustimmung bei den europäischen Partnern dafür geworben. Er möchte auch in Deutschland festgesetztes russisches Vermögen für die Unterstützung der Ukraine bereitstellen. Wie die anderen EU-Länder dazu stehen, dazu Helga Schmidt.
Die meisten haben jetzt das Interesse, die Ukraine-Hilfe nicht mehr nur aus den nationalen Haushalten zu bezahlen, sondern dafür Entlastung zu sorgen, indem man eben das russische Staatsvermögen als Sicherheit für Kredite an die Ukraine nutzt. Aber im Moment gibt es noch Bedenken von einigen Ländern, vor allem aus Belgien, weil der größte Teil der russischen Gelder auf belgischen Konten liegt. Und da wollen die Belgier, dass das Risiko, zum Beispiel bei russischen Reaktionen, dass dieses Risiko auf alle Mitgliedsländer verteilt wird.
Polen plädiert stark dafür, die sogenannten Frozen Assets für die Ukraine zu nutzen. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat zum Auftakt des EU-Gipfels die Bedeutung des Treffens für die Sicherheit Europas dargestellt.
Now we have a simple choice.
Wir haben jetzt eine einfache Wahl, entweder heute Geld oder morgen Blut. Und ich spreche nicht über die Ukraine, sondern über Europa. Diese Entscheidung müssen wir treffen und nur wir allein. Alle europäischen Staats- und Regierungschefs müssen sich endlich dieser Herausforderung stellen.
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk. Parallel zum EU-Gipfel demonstrieren heute Tausende von Landwirten gegen die geplante Reform der EU-Agrarpolitik und gegen das Handelsabkommen mit südamerikanischen Ländern, die sogenannten Mercosur-Staaten, zum Beispiel Paraguay oder Brasilien. Wenn sich die EU einig ist, soll es am Samstag unterzeichnet werden. Einzelheiten zum Mercosur-Abkommen von Thomas Spickhofen.
Mehr als 700 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher, die größte Freihandelszone der Welt, das sind die Verlockungen, die das Mercosur-Abkommen verspricht. Ziel ist es, die Zölle so weit wie möglich runterzufahren und die Exportmärkte so weit wie möglich zu öffnen. Also zum Beispiel mehr europäische Autos in Südamerika und mehr südamerikanische Produkte in Europa zu verkaufen. Deutschland gehört zu den treibenden Kräften für dieses Abkommen, nicht zuletzt wegen der schwieriger gewordenen Handelsbeziehungen mit China und den USA. Nach Berechnungen der Kommission würde das Abkommen jährlich rund 4 Milliarden Euro Zölle sparen. Aber aus anderen Mitgliedsländern der EU gibt es Widerstand, vor allem aus den großen Agrarländern Frankreich und Polen, aber auch Italien und Österreich sind skeptisch. Dort fürchten die Landwirte die Konkurrenz aus Südamerika.
Gegen das Mercosur-Abkommen demonstriert heute in Brüssel auch Landwirt Adolf Dahlem aus Gandersheim im Landkreis Alzey-Worms. Durch die Reform der EU-Agrarpolitik würden direkte Zahlungen an Landwirte wegfallen. Die bekommen sie als Ausgleichszahlungen für höhere Produktionskosten. Für Adolf Dahlem eine Existenzbedrohung.
Das geht hier um viele tausend Euro, so dass wir letztendlich die Produktion nicht lange aufrechterhalten können. Es gibt da auch keine Alternativen. Wir sind schon ganz breit aufgestellt und haben auch da die Forderung der Politik umgesetzt, dass wir eine vielfältige Fruchtfolge haben. Das sind die Umweltleistungen, die wir on top bringen. Da wurden wir geködert. Mensch, macht was, dann kriegt er da extra Geld für. Das haben wir gemacht, setzen es auch erfolgreich um und jetzt streichen wir uns die Gelder. Das ist ein Vertrauensbruch. Das kann so nicht stehen bleiben. Und deswegen demonstrieren wir mit aller Macht in Brüssel. Ja, ich habe zwei Söhne, die im Betrieb sind. Ich bin im Moment am Überlegen, ob ich es ihnen empfehlen kann, das wirklich fortzuführen. Die können darauf keine Lebensplanung aufbauen.
Landwirt Adolf Dahlen aus Gandersheim. Es ist ein Durchbruch für Deutschland Schulen. Bund und Länder haben sich auf den Digitalpakt 2.0 geeinigt. 5 Milliarden Euro stehen für 2030 bereit. Eva Ellermann erklärt, was der Deal ist.
Der Digitalpakt 2.0 ist eigentlich das Nachfolgeprogramm zum Digitalpakt Schule. Da ging es ja vor allen Dingen erstmal darum, überhaupt WLAN, Laptops, Tablets oder digitale Tafeln in die Schulen reinzubekommen und digitales Lernen anzuschieben. Aber dieses Programm ist im Mai vergangenen Jahres ausgelaufen und wir wissen ja alle, dass ganz viele Schulen längst noch nicht auf dem Stand sind, den sie brauchen. Und dann sind auch noch neue Herausforderungen dazugekommen. Künstliche Intelligenz mit Programmen wie ChatGPT zum Beispiel oder das Thema Medienkompetenz. Bund und Länder haben vor ziemlich genau einem Jahr auch erklärt, dass sie weiter helfen wollen. Aber dann hat's gehakt. Es gab Neuwahlen, eine neue Bundesregierung und eine neue zuständige Ministerin. Und für die Schulen war das eine echte Hängepartie. Diesmal teilen sich Bund und Länder die Finanzierung halbe-halbe und der Bund nimmt seinen Anteil im Wesentlichen aus dem Sondervermögen Infrastruktur.
Fokus Südwest.
Es war mitten im Fastnachtsreiben am Rosenmontag, als ein Mann mit einem Auto in Mannheim in eine Menschenmenge raste, auf ein Taxi schoss und sich dann unter einem Kran versteckte. 2 Menschen starben, 14 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Nun hat das Landgericht Mannheim heute über Strafmaß und Vollzug entschieden. Patrick Fiegei, wie fiel das Urteil denn aus?
Ja, das Gericht hat Alexander S. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem hat es angeordnet, dass er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Dieses Urteil, das muss man sagen, war in diesem Rahmen so erwartet worden. Es hatte sich abgezeichnet, auch wenn zuletzt die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen war. Jedenfalls bei den Plädoyers und beim psychiatrischen Gutachten, als der zuständige Sachverständige geladen war. Alexander S. hat das Ganze heute übrigens recht regungslos verfolgt. Wie immer trug er seinen roten Pullover, der Kopf in die Brust gesenkt, die Hände im Schoß. Und viel mehr Regung war bei ihm auch nicht zu beobachten während der gesamten Urteilsbegründung. Von einer Strafmilderung hat das Gericht übrigens insoweit abgesehen, dass sich die einzelnen Punkte insgesamt nicht auf die lebenslange Freiheitsstrafe auswirken, auch wenn Alexander S. vermindert schuldfähig gesprochen worden ist. Aber wie gesagt, er wird nun in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. Eine besondere Schwere der Schuld, die konnte das Gericht bei ihm übrigens nicht feststellen. Das hatte die Staatsanwaltschaft gefordert. Ansonsten folgte das Gericht aber deren Forderung.
Ein milliardenschwerer Pharma-Deal ist in trockenen Tüchern. Die Übernahme des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac durch den Konkurrenten BioNTech aus Mainz wurde heute zum Abschluss gebracht. Die Mainzer haben inzwischen knapp 87% der Aktien von CureVac. Ingemar Körner.
Heute Morgen ist die Frist abgelaufen, dass CureVac-Aktionäre ihre Anteile in BioNTech-Anteile umtauschen konnten. Im Januar besitzt BioNTech dann 100% der CureVac-Aktien, so der Plan. Danach wird das Tübinger Unternehmen von der Börse genommen und die Aktien werden nicht mehr zum Handel zugelassen. CureVac behält den Unternehmensnamen und arbeitet weiter, wird aber in BioNTech integriert. Mit dieser Übernahme wird die Pionierarbeit zweier deutscher mRNA-Unternehmen der ersten Stunde zusammengeführt, so der Aufsichtsratsvorsitzende von BioNTech in einer Mitteilung.
Im Landauer Stadtrat gibt es Ärger. Die Freie Wählergruppe hat sich mit ihren 3 Sitzen nach eigenen Angaben aus der 23-köpfigen Koalition mit CDU und SPD verabschiedet. Man sei mittlerweile in wichtigen Themen uneins. Und auch der Umgangston mit dem Oberbürgermeister und Teilen der CDU lasse zu wünschen übrig. Thilo Eickhoff, wie hat denn die CDU darauf reagiert?
Die CDU reagiert demonstrativ gelassen. Die Koalition in Landau ist seit der Kommunalwahl ja eher ein loses Bündnis, das mal hier, mal dort eine Mehrheit bildet, aber ohne wirklichen Koalitionszwang. Und genau darauf zieht man sich jetzt auch ein bisschen zurück. Ja, die Zusammenarbeit wird jetzt vermutlich etwas schwieriger, heißt es von den beiden CDU-Fraktionsvorsitzenden. Mehrheiten beschaffen wird wohl auch nicht einfacher, aber grundlegend hat sich die Situation ja nicht geändert. Und was den Tonfall angeht, das werde ja ohnehin immer sehr subjektiv wahrgenommen. Für uns ist der Vorwurf nicht nachvollziehbar, sagt die CDU-Fraktionsspitze. CDU-Oberbürgermeister Dominik Geißler, der auch von der FWG nochmal gesondert genannt worden ist, hat sich bislang zu den Vorwürfen nicht geäußert.
Batman, Superman oder Spider-Man. Am Sonntag beginnt im Historischen Museum der Pfalz die neue Familienausstellung Superheroes. Auf 1000 Quadratmetern zeigt die Mitmachausstellung alle Comichelden von 1930 bis heute. Darunter sind in Speyer neben seltenen Zeichnungen auch 150 lebensgroße Statuen von Superhelden zu sehen. Diese passen gut in unsere Zeit, sagt der Direktor des Historischen Museums der Pfalz, Alexander Schubert, dem SWR.
Zum einen spiegeln die Superheroes tatsächlich die gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit wider. Also man hat die großen Themen wie den Zweiten Weltkrieg, wie Faschismus, Kalter Krieg, Angst vor Atomkraft bis hin zu 9/11 oder auch heutige Fragen wie Diversität. Das spiegelt sich alles in den Comics wider. Und das Zweite ist das Thema für unser junges Museum, dass wir ja das große Ziel haben, Kinder stark zu machen. Und die Superhelden, die helfen dabei, Kinder stark zu machen.
Und sonst so?
Es ist ein spektakulärer Fund, der einem Naturfotografen aus Italien gelungen ist. Dinosaurierspuren über 5 Kilometer im Nationalpark Stilfzer Joch. An den nahezu senkrechten Felswänden sind Tausende von Fußabdrücken zu sehen. Selbst die Krallen und Zehen der Tiere kann man erkennen. Es muss eine ganze Dino-Herde gewesen sein, die da unterwegs war. Allerdings sind die nicht in den Bergen rumgeklettert, denn da, wo heute die Alpen sind, war damals wohl ein Wattenmeer. Aber in 200 Millionen Jahren kann sich auch so einiges verändern.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.